Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 45, Take 2. Ich bin hier mit Florian Romberg und mir Max Kahn.
Ja, ich freue mich, wie auch im Take 1, der durch technische Schwierigkeiten nach einer Minute unterbrochen werden musste, wieder dabei zu sein. Heute die Woche ist Action gepackt für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Wir nehmen wieder Donnerstag auf und jetzt diese Woche, also die jetzt mit diesem Freitag beendet wird, dem 23.02. ist einiges passiert.
Ja, wir haben auch wieder ganz viel Pech gehabt am Ende der Woche. Oder wann kam... Zora kam nicht Freitag. Zora kam...
Aber unmittelbar auch wieder, nachdem er die letzte
Folge... Ja, richtig unlucky. Naja.
Nach dem Season 2 wird dann die Upload-Schedule auf Montag gefixt, damit wir dann immer die ganzen Sachen am Ende der Woche noch mitbekommen.
Ja, ich glaube, es gibt keinen guten Tag.
Ja, ja. Ich kann aber vielleicht, bevor wir in die ganzen brisanten Sachen reinsteigen, kann ich wieder hier, so wie letzte Woche, so ein kleines Update geben zu meinen Erfahrungen mit Gemini, das ich mir ja geholt hatte. Übrigens in dem zweimonatigen Testphase. Ne? Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, man kann das Ding abonnieren und kriegt eine zweimonatige kostenlose Testphase. Und wie das natürlich üblich ist, in der Europäischen Union darfst du es kündigen und dann wird am Ende der Testphase erst dir der Zugang geklaut. Also man kann sozusagen Gemini kostenlos testen. Ja, aber worauf es hinausgelaufen ist bei mir, ist jetzt, dass ich wieder ChatGPT Plus abonniert habe. Einfach weil, also Gemini ist gut, aber Gemini fehlt halt einfach so ein paar Funktionen, die ChatGPT 4 hat, die total wichtig sind für um das als Tool zu benutzen. Und das ist in dem Fall namentlich bei mir die Möglichkeit, Dateien hochzuladen. Also das ist mir jetzt später aufgefallen. Gemini hat zwar diesen Upload-Button, aber da darf man nur JPG, JPEG, PNG und WebP-Dateien hochladen und keine PDFs oder Word-Dokumente oder sonstige Sachen. Und das ist natürlich jetzt, wenn es Richtung jetzt Hausarbeiten schreiben geht und Literatursichten, wofür ich halt total gerne die KIs benutze, ne? So Texte beispielsweise raussuche und dann hochladen und dann sozusagen mich mit dem Text unterhalten nach dem Motto, was wird denn da, wird das und das benannt, so einfach sehr personalisierte Zusammenfassungen zu erstellen, wird das und das im Text behandelt, dann so, ja, das wird so und so behandelt, dann sag mir die Seitenzahlen und so. Und das geht halt leider nicht mit Gemini, ist mir aufgefallen. Und da musste ich dann eben jetzt wieder auf GPT 4 umsteigen.
Ja, wobei, man muss sagen, also ich folge Jack, einem der leitenden Entwickler bei dem Gemini-Team auf Twitter, und die Menge an Updates, die rausbringen, ist verrückt. Also diese Woche kam zum Beispiel Python Code Execution, dass du jetzt Python Code, den Gemini generiert, auch ausführen kannst und sogar editieren kannst und dann nochmal ausführen kannst. Das ist sehr nützlich. Dann so Dokumenten Upload, was du gerade meintest, soll auch bald kommen. Generell diese ganze Integration mit anderen Google Produkten ist jetzt deutlich mehr geworden. Du kannst Gemini Advanced jetzt in allen möglichen anderen Google Produkten nutzen.
Ja. Ja, da muss man
und
mal gucken.
Und dann natürlich Gemini 1.5, das große Thema am Anfang der Woche.
Einfach die neue Version. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist Gemini 1.5 jetzt ja nicht nochmal krasser als Gemini Advanced, sondern ist irgendwie so auf einer niedrigeren Stufe performt es doch besser, oder? Also so auf Free-Modell-Basis.
Okay, gehen wir mal durch. Was ist 1.5? Also, Gemini hatte ja drei Modelle, Nano das kleine, Pro das mittlere und Ultra das große. Ultra kriegt man nur, wenn man für Gemini Advanced zahlt. Pro wird im Free-Tier angeboten. Ja. Alle drei Modelle sind nach meinem aktuellen Stand Dense Models, also keine Mixture of Experts Modelle.
Ja.
Und jetzt kam Google letzte Woche oder diese Woche raus mit Gemini 1.5 Pro, also dem mittleren Modell. Und das ist ein komplett neues Modell, Mixture of Expert und deutlich effizienter zu trainieren. Aber das Besondere an dem Modell ist, dass es Ring Attention nutzt, dass ein Paper, das noch gar nicht so alt ist, was diesen Attention-Mechanismus in dem Transformer etwas ändert, so dass es für größere Kontextfenster erlaubt. Das bedeutet, Gemini 1.5 Pro hat ein extrem großes Kontextfenster und das ist auch beliebig groß. Das heißt, die haben mit einem und mit 10 Millionen Tokens getestet, also um ein Vielfaches mehr als GPT-4. und es performt extrem gut, wenn es darum geht, diesen Kontext zu nutzen. Heißt, also wir sprechen hier von über einer Stunde Videomaterial, das heißt, über 11 Stunden Audio.
Es gibt nicht mehr diese Probleme, dass irgendwie bei langen Kontextfenstern irgendwie nur das Ende und der Anfang relevant ist und die Mitte wegfällt, sondern das Ding kann jetzt wirklich irgendwie Informationen aus allen Sektionen in seinem Kontextfenster gut verarbeiten.
Genau, man nennt es Nadel im Heuhaufen-Test. Du versteckst in dem 1 Million Kontextfenster irgendwo eine kleine Information und fragst danach. Mhm. Und Gemini 1.5 Pro performt selbst bei 5, 6, 7 Millionen Tokens das noch extrem gut, also fast perfekt.
Ja, okay, krass.
Egal, wo die Informationen sind, es kann sie immer abrufen.
Das war nämlich auch so der große Selling Point, den ich da auf Twitter mitbekommen habe, dass das Ding einfach ein insane großes Kontextfenster hat. Und natürlich auch bei manchen, ich weiß gar nicht, ob dann diese Benchmarks, die dann gepostet haben, sich drauf bezogen haben, aber es war auch irgendwelche Benchmarks, bei denen GPT-4 und so quasi kaum was geschafft haben, hat Gemini dann 4 auch gut performt. Ich versuche den mal rauszusuchen, oder weißt du sie auswendig, von welchen da geredet wird?
Nee, ich weiß einiges.
Dann müssen wir da erklären, was sind das für Benchmarks? Erzählen.
Also, einen der Benchmarks, die sie, also es gibt natürlich diese normalen Language-Benchmarks und auch da ist 1.5 Pro deutlich besser als das ehemalige Pro und sogar manchmal besser als 1.0 Ultra. Das heißt, in vielen Benchmarks performt das 1.5 Pro-Modell, das mittlere Modell, jetzt auf GPT-4-Level. Und es ist natürlich multimodal, das heißt, es kann diese ganzen Spracherkennungssachen übersetzen von Sprache, Videoverständnis, alles besser machen als GPT-4. Die haben mit GPT-4 verglichen, indem sie es mit Whisper kombiniert haben, nach dem Motto, wenn wir Sachen mit Whisper in Text umwandeln und dann GPT-4 geben, erkennt er viel weniger als Gemini 1.5. Das ist natürlich ein schwieriger Vergleich, weil das nicht ein Modell ist, aber der Punkt ist, dass Gemini 1.5 mit unheimlich viel Informationen klarkommt im Kontext und an sich einfach sehr, sehr gut performt. Allerdings dauert es natürlich was länger. Also die haben Beispiele gezeigt mit so, wo die ein ganzes Buch hochladen oder ein ganzes einstündigen Film und dann dauert natürlich so ein Prompt 30 Sekunden bis eine Minute, bis eine Antwort kommt.
Das finde ich aber nicht schlimm, muss ich sagen. Also ich habe auch schon an GPT-4, als ich noch früher die Plus-Version hatte mit GPT-4, habe ich auch mal Prompts gestellt, wo ich so richtig ausprobiert habe. Und ich hatte tatsächlich auch Fälle, wo der dann halt eine Minute lang gerechnet hat. Aber ich fand das jetzt nicht schlimm, weil, ich meine, der musste dann noch einiges rechnen. Und ich finde immer, wenn wenn die Antworten so kurz kommen, so schnell kommen, dann habe ich immer so das Gefühl, da wird irgendwie, dass das nicht sauber dann ausgefüllt ist.
Okay. Ja, aber ich glaube, das wird auch noch schneller. Google wird da optimieren. Einen der beeindruckendsten Demos, die sie gezeigt haben, das fand ich richtig cool. Die haben sich eine Sprache genommen, die nicht in den Trainingsdaten war und nur von so 200 Menschen gesprochen wird, und ein Wörterbuch genommen.
Bayerisch.
Und ein Wörterbuch und irgendein Textbuch mit Grammatikerklärungen haben Gemini Pro 1.5 diese beiden Bücher als Kontext gegeben, weil Kontext ist groß, kannst einfach beide Bücher komplett reinpacken. Und haben es dann gefragt, Texte ins Englische zu übersetzen oder vom Englischen zurück in diese Sprache. Und es performt besser oder gleich gut wie ein Mensch, der mithilfe dieser zwei Bücher versucht hat, die Sprache zu lernen.
Okay, das ist krass. Ja, weil wahrscheinlich die Attention einfach so groß ist, ne? Also wenn das Kontextfenster jetzt so gut ist, dann werden wirklich alle Informationen in diesen Textbüchern berücksichtigt, während ein Mensch, der das lernt, der vergisst dann halt mal irgendwie auf Seite 455, dass die Grammatikregel XY nur in Fällen bei Vollmond auftritt, ne?
Ja, also das nennt man ja In-Context-Learning. Also statt dem Modell irgendwas beizubringen während des Trainings, zeigt man ihm praktisch Beispiele im Kontext und das Modell ist generell genug, dass es in der Lage ist, dann daraus die Aufgabe zu lernen. Und in Context Learning ist natürlich deutlich nützlicher, wenn dein Kontext so groß ist. Du kannst auch Sachen machen wie, ich habe ein riesiges Softwareprojekt mit hunderten Dateien an Code und ich packe die komplett in Gemini 1.5 und es generiert mir dann neue Code, findet Fehler, kann mir Dokumentation für den Code generieren, also was.
Ja, das ist schon vielversprechend, du musst sagen. Und das ist aber auch jetzt, in dem Fall, kann man das schon in der Free-Tier verwenden, das 1.5? Oder ist das erstmal nur angekündigt worden?
Also du kannst das verwenden, wenn du Access bekommen hast zu deren AI-Testlabor. Also es gibt schon einige Leute, die können das testen, aber es ist noch nicht im Free-Tier bei Gemini eingesetzt. Und es klang auch so, dass das nicht komplett für Free-Tier verfügbar sein wird, dass die den Kontext beschränken werden. Also dass du zum Beispiel, dass sie schon Gemini 1.5 irgendwann für die Gemini-Website benutzen werden, aber halt sagen, wir limitieren den Kontext auf 100.000 Tokens, einfach aus finanziellen Gründen, weil es kostenlos angeboten wird. Und dass man dann, wenn du Advanced-Tier hast, kannst du es bis 1 Million Tokens oder 2 Millionen Tokens benutzen.
Ja, okay. Aber die limitieren dann das Kontextfenster, was man sozusagen in einem Prompt reingeben kann auf 100.000, aber das Modell dahinter kann noch mehr, sodass man quasi längere Konversationen führen kann, ohne dass die Performance degradiert, wie das ja normalerweise der Fall ist bei Language Models, weil die ganze vorherige Konversation immer noch in den nächsten Prompt drangehangen wird, sozusagen?
Nee, ich glaube, die werden dann die vorherige Konversation auch abschneiden, einfach weil es so teuer wird.
Okay, I see. Ja, okay, ist aber cool, dass es dann so darauf hinauslaufen wird und für die Leute, die dann Gemini Advanced haben, die können sich darauf freuen. Aber ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, eben die Einbindung in beispielsweise Google Sheets und Google Workspaces von Gemini ist aber auch noch nicht erfolgt, zumindest für mich hier in Europa. Ich habe vorhin mal geguckt.
Gemini. Ja, gut, du bist Europa und du hast jetzt nicht mehr Advanced.
Doch, ich habe Advanced noch. Das läuft noch bis zum Ende April oder so. Ich habe das ja 2 Monate jetzt.
Dann ist wahrscheinlich das Problem Europa.
Wird schade, Schokolade. Schade, Schokolade. Und habe ich letzte Woche schon erzählt, dass Gemini total schlecht in Deutsch performt, weil es auf Englisch nur optimiert ist?
Ja. Ja, ne? Ja. Okay, gut. Übrigens, Gemini 1.5 Pro ist auch besser in multimodalen Sachen geworden und deutlich besser in Coding und Mathe. Mhm. Also das sind ja Dinge, die für mich relativ relevant sind. Und jetzt, wo es auch Code-Ausführungen hat, wenn Gemini 1.5 kommt, wird Gemini Advanced für mich vielleicht interessant.
Ja. Dann würde ich mir mal gucken. Würde ich mir mal jetzt die kostenlose Testversion holen, solange die dieses Angebot noch haben, wenn sie es überhaupt noch haben.
Ja. Die Sprache hieß übrigens Calamang. Keine Ahnung.
Calamang.
200 ich. Sprecher weltweit.
Krass. Und okay. Dafür gibt es dann ganze Bücher mit Grammatik.
Ja. Gut, ohne Bücher wäre es schwer, die Sprache zu lernen.
Das ist richtig, ja.
Und dann kam OpenAI und hat Google die Show gestohlen.
Aber
weil nur wenige Stunden später OpenAI Zora released.
Ja, Zora.
So, darüber können wir jetzt reden.
Das KI-Modell, was wahrscheinlich die meisten dystopischen Fantasien wieder angeregt hat in letzter Zeit.
Oh ja, ich habe Leute darüber reden gehört, die haben nichts mit KI am Hut.
Ja. Nee, aber auch ganz generell, so Leute, so Marcus Brownlee ist ja jedem MKBHD dann irgendwie ein Begriff. Er hat direkt ein Video irgendwie dazu gemacht, wo er so ein bisschen dazu geredet hat, was er davon hält. Und so die vorherrschende Meinung davon, die ich mitbekommen habe, ist immer gewesen, ja, sehr beeindruckend, aber auch sehr, sehr beängstigend, was das in den falschen Händen machen kann.
Genau, also ein bisschen Kontext. Zora ist ein Text-to-Video-Modell, kam direkt nach Gemini Pro 1.5 raus. Und für Social Media sind so Videos natürlich perfekt. So nichts kannst du besser präsentieren als generierte Videos.
Bis zu einminütige Videoclips.
Genau, Länge bis zu einer Minute. Tatsächlich könntest du es sogar weiterführen. Ich nehme an, dann wird es qualitativ ein bisschen schlechter.
Ja. Und die Qualität ist von denen natürlich extrem gut. Also wer die Videos gesehen hat, es gibt Fälle, wo du wirklich nicht mehr so richtig bestimmen kannst oder auf Anhieb sehen kannst, dass das jetzt ein KI-generiertes Video ist. Es gibt Fälle, wo das ein bisschen auseinanderfällt, aber es ist sehr beeindruckend.
Ja, tatsächlich, also sie haben natürlich nicht sehr viel verraten, aber das, was ich aus dem technischen Report lesen konnte, zeigt, dass sogar an sich nichts Besonderes macht. Es ist jetzt nicht irgendwie speziell. Es verwendet viele Ideen von anderen Papern, die schon vorher da waren. Image Patches, Visual Encoder, Transformer, Diffusion-Modelle. Alles recht normal. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass sie die Rechenleistung um das 32-fache erhöht haben.
Aha, dafür haben die
also die Hardware gekauft. Sie zeigen drei Outputs an von drei verschiedenen Trainingsfans, die sie gemacht haben. Base Compute. Das ist, wie man sich so KI-generierte Videos vorstellt, kaum erkennbar, total durcheinander, inconsistent.
Mhm.
Dann viermal vierfache Menge an Rechenleistung. Da erkennt man langsam, was soll, was das sein soll. Die Gesichter werden erkennbar. Es macht Sinn, was passiert. Und dann haben sie das 32-fache an Rechenleistung genommen und auf einmal sieht es fotorealistisch aus.
Ohne irgendwie die Hintergrundarchitektur in irgendeiner Weise zu verändern.
Nein.
Das ist krass, weil das zeigt ja, dass wir wirklich einfach hardware-limitiert sind gerade. Es ist einfach eine Hardware-Bottleneck.
Ja. Also laut Leakern hat OpenAI Sora auch schon relativ lange. Und ich nehme an, was passiert ist, ist, dass OpenAI, als sie gesehen haben, dass Scaling gut funktioniert, dass sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, extrem viel Rechenleistung auf dieses Videomodell verschwendet haben. Ja, was heißt verschwendet? Und dann mit einem Modell dastanden, was zu groß und rechenintensiv ist, um irgendwas damit anzufangen.
Mhm.
Und dann haben die lange gewartet auf Hardware-Upgrades. Und ich meine, selbst jetzt haben sie ja nur die Ergebnisse vorgestellt und das Modell ist noch nicht für irgendwen nutzbar, außer für ein, zwei Probetester.
Ja.
Und es dauert wahrscheinlich auch relativ lange, diese Videos zu generieren.
Ja, okay.
Also das ist noch kein Produkt, was man jetzt im großen Stil nutzen kann.
Ja, aber du gehst auch davon aus, dass das also schon länger existiert. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass das so ein Grund ist, warum man jetzt von OpenAI länger nichts gehört hat, obwohl ja irgendwie so ein GPT 4.5 oder 5 Release irgendwie jetzt langsam erwartet wird und dass sie damit daran irgendwie noch gefeilt haben, aber das ist natürlich schon schwer zu sagen im Rückblick.
Ich glaube, GPT 4.5, Sora und gerüchtenweise hat OpenAI auch noch ein Text-to-Audio-Modell, was sie schon länger haben, was sie nicht released haben. Die sind alle schon länger da. Womit OpenAI vor kurzem angefangen hat, ist GPT-5.
Aber das ist jetzt das bestätigt oder woher weiß man, dass sie damit angefangen haben?
Es gab relativ viele Hinweise dazu.
Okay.
Also Anspielungen von OpenAI-Mitarbeitern, einige Leaks und die Timelines machen auch Sinn. Ich glaube, Sam hat auch in einem Interview mal bestätigt, dass sie angefangen haben, GPT-5 zu trainieren.
Ja, bin ich gespannt, wie lange die dafür jetzt brauchen.
Ja, ich rechne damit eher gegen Ende des Jahres. Aber 4.5 sollte bald kommen, weil wenn man sich Gemini Pro 1.5 anguckt, wenn jetzt Gemini Ultra 1.5 kommt, dann sieht GPT-4 alt aus.
Ja, ich meine, solange man da dann Dokumente auch hochladen kann bei Gemini.
Das kommt wahrscheinlich nächste Woche.
Ich bin mal gespannt, was dann bei GPT-5, was sich da so verändern wird grundlegend. Also bislang sind es ja immer nur so Optimisierungsänderungen. Also im Kern ist Gemini auch nur eine LLM irgendwie, die multimodal trainiert worden ist. Und dann ist 1.5 jetzt ein Mixture of Experts Model, so wie wir es kennen von GPT-4. So an sich ändert sich ja nicht viel. Mich würde mal interessieren, ob dann das GPT-5 einfach auch eine Weiterführung von dieser Entwicklung ist, dass es einfach nur mehr Hardware draufgeschmissen wird und dann gesagt wird, ja, jetzt guck mal, hier haben wir ein neues Modell, oder ob sich da grundlegend irgendwie was verändert, so Stichwort neue Architekturen oder so, das wäre ja interessant. Und da hast du ja auch irgendwie letztens einen Tweet abgesetzt, wo du irgendwie gesagt hast, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir AGI erreichen mit einfach den Sachen, die wir jetzt haben, wo einfach nur dran rumgetüftelt wird und immer mehr noch kleinere Optimisierungen draufgeballert werden, Mixture of Experts und größeres Kontextfenster und so weiter, statt mit einer, wie es eigentlich viel cooler wäre, Architektur, die das zulässt, weil sie selber lernen kann und sich kontinuierlich besser verbessert und so.
Ja, Stichwort Agents. Aber ich will nochmal zu Sora zurück, weil es einige Dinge gibt bei dem Videomodell, die mich noch interessieren.
Ja.
Zum Beispiel wurde, nachdem das Modell rauskam, viel darüber debattiert, wenn es Videos generieren kann, bedeutet das ja, dass das Modell intern irgendeine Form von Repräsentation hat von der realen Welt, von vielleicht Physik, wie Dinge zusammenhängen. Einige Dinge, die das Modell konnte, was andere nicht konnten, ist, wenn Dinge aus dem Bild verschwinden, tauchen sie nachher wieder auf und sehen gleich aus. Also Object Consistency und
Objektpermanenz.
Objektpermanenz, danke.
Da ist das Modell weiter als beispielsweise Neugeborene.
Genau. oder auch Reflexionen sind mäßig realistisch. Also es hat schon so eine ungefähre Vorstellung von so Konzepten. Die Frage ist, hat das Modell wirklich intern eine Physics Engine erlernt?
So inhärent, so dass so sozusagen im,
genau,
im Background.
Genau. Also ist das Modell praktisch eine Game Engine innen drin? Simuliert das Realität?
Oh.
Oder ist es immer noch einfach nur Pixel? Ja, es ist schwer zu sagen, einfach es macht den nächsten Pixel, aber im Prinzip ja.
Ja.
Es gibt durchaus Beispiele und Videos, wo ganz klar zu sehen ist, dass Sora keine Idee von Physik hat oder sehr limitierte Vorstellung von Physik.
Dieses Beispielvideo, wo die irgendwie diesen Stuhl, diesen Plastikstuhl aus dem Sand ausgraben, bestes Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja, aber die Frage ist interessant.
Ja, der leitende Entwickler von Meta, Jan LeCun, hat auch viel auf Twitter darüber gesprochen, dass Sora kein World Model ist, weil es nicht wirklich sinnvolle Predictions zur Zukunft macht, sondern halt einfach nur aus einem Kamerawinkel Pixel weiterlaufen lässt und auch da häufig nicht auf den Zustand der Welt achtet. Es gibt einige Beispiele, wo Sora Multiview generiert, also dass praktisch das Bild gesplittet ist zwischen mehreren Kameraperspektiven, wie man das manchmal aus dem Fernseher kennt oder so Dokumentationen, wo zwei Sachen gleichzeitig gezeigt werden, zwei Kamerawinkel. Ja. Aber beide Kamerawinkel zeigen völlig verschiedene Sachen. Also da ist keine interne Repräsentation der Realität bei dem Modell vorhanden.
Ja, ist halt auch die Frage, wie das dann trainiert wurde, ne?
Ja, also der Trainingsprozess funktioniert, ich kann ein bisschen erklären, ich werde jetzt nicht so sehr technisch werden, aber die Basics sind, du nimmst, also Videos sind einfach nur ganz viele Bilder hintereinander. Das heißt, du hast drei Dimensionen, Breite, Höhe, Zeit. Dann hast du diesen Block an Informationen, den teilst du auf in kleine Würfel, also kleine Teile vom Bild für so zwei, drei Frames. Das nennt man Patches. Und Sora wird dann trainiert auf diesen Patches. Der Vorteil davon ist, du hast deutlich mehr Daten und deutlich, ja, du musst nicht immer auf dem ganzen Bild trainieren und du bist flexibler, wenn es um die Größe und das Format der Bilder geht. Du kannst alles an Trainingsdaten verwenden, auch Handyvideos und kleinere Formate und HD-Videos und du kannst alle auf dieselbe Pixelzahl und Patchgröße reduzieren.
Ja.
Dann trainierst du darauf und am Ende kannst du dann beim Output einfach dir deine, beziehungsweise beim Diffusion-Teil setzt du dir deine neuesten Patches zusammen und lässt dann einfach Sora die ausfüllen. Du kannst so auch Hochformat, Querformat, HD, 4K generieren, wie du willst.
Na, ist ja cool. Nur wie da dann das Weltmodell irgendwie zustande kommen soll, das stimmt schon aus diesen Patches, ne? Das bietet sich jetzt auf Anhieb nicht an.
Scaling. Machine Learning. Ja. Ist einfach Magie in den Parametern im Hintergrund.
Muss man ja sagen, es ist ja auch die erste, also es ist ja auch die erste Version, die wirklich jetzt brauchbare Outputs liefert von Videogenerative AI. Das ist sozusagen ein bisschen vergleichbar mit ChatGPT 3.5 so ein bisschen. Und was dann noch in Zukunft daraus kommt, wie beispielsweise auch dann bei GPT-4, dem nächsten Modell, dann in Benchmarks getestet wurde, dass dann irgendwie bei GPT inhärent aus dem Trainingsprozess, ohne das jetzt explizit zu wollen, ein Weltmodell entstanden ist, dass er irgendwie sagen kann, wenn der Löffel auf der Tasse ist und ich die Tasse umdrehe, dann muss der Löffel wohl runtergefallen sein. So Sachen, die sind ja auch, die sind ja durchaus denkbar, wenn man einfach die Trainingsdaten, weiß ich nicht, das, also einfach den Trainingsprozess anders gestaltet, dass dann daraus eben Verständnis von dem Video auch sich erstellen kann, weil das läuft ja auch immer darauf zurück. Also man sagt ja immer, der Grund, weshalb so Language Models irgendwann auch angefangen haben, so Repräsentationen von der echten Welt zu liefern, ist, weil das halt einfach die effizienteste Variante ist, das beste nächste Wort zu predikten. Und genauso ist es ja auch bei der Video-KI. Das bestmögliche Video zu erstellen, wird darauf hinauslaufen, dass du verstehen musst, wie die Welt funktioniert. Ne? Und ich nehme an, das ist wahrscheinlich einfach deswegen nur eine Frage der Zeit.
Es ist ein bisschen untergegangen, aber an demselben Tag, wo Gemini und Sora released wurden, kam von Meta VJepper. Das ist einer der Hauptgründe, warum Jan LeCun auf Twitter so Sora angezweifelt hat als World Model, weil VJepper ist genau das. VJepper lernt auch Feature Predictions von Videos, aber es generiert halt keine Videos, keine Pixel am Ende, sondern es ist wirklich nur ein World Model. Es versucht die Zukunft vorherzusagen im Latent Space. Also es kommt nie zurück aus diesen Embedding-Dimensionen von dem Modell in den Pixel Space, sondern es bleibt da. Aber es wird ähnlich trainiert. Also der Anfang ist ähnlich, dass es ganz viele Videos sieht und versucht, und die Videos werden ja erstmal in der Dimension reduziert, also die Patches, beziehungsweise hier bei VJapper einfach die Videos werden in der Dimension reduziert auf einen Vektor, auf eine Reihe von Werte. Und das Modell versucht dann daraus die zukünftigen Vektoren, die zukünftigen Werte vorherzusagen, statt die Pixel selbst. Und dieser Ansatz zum Beispiel ist deutlich effizienter. Erstens, weil du dieser ganze große Rechenaufwand am Ende wegfällt, dass du alles wieder auf 180p Videos ausbreiten musst. Und das Modell lernt nicht so unnütze Kleinigkeiten wie, wie sieht jetzt jeder Pixel aus und wo muss der hin, sondern es lernt wirklich nur die zentralen Ideen von Objekt Move von links nach rechts. Und es lernt auch deutlich schneller, also es kommt mit deutlich weniger Beispielen aus. Weiß nicht, versteht man, was ich meine? Also ist das Prinzip klar?
Ja, also das verstehe ich schon. Was ich nicht verstehe, ist, wie der in diesem Prozess dann, also auf was trainiert er denn? Also sicherlich nicht auf Pixeln, sondern auf irgendwie Objekten, die er in dem Video erkennt, die dann.
Also, es gibt ja Decoder. Decoder machen aus dem Video ein kleines Datenformat. Also es komprimiert praktisch das Video in einen, oder das Frame, den Bereich von dem Bild in einen Vektor an Werten.
Ja, aber das sind doch dann Pixelwerte, so wie ich mir das vorstelle.
Nein, eben nicht. Das ist praktisch ein Punkt in einem hochdimensionalen Raum. Also angenommen, du hast jetzt zwei Bilder, die sind sehr ähnlich von dem Inhalt. Also
Ach so,
thematisch und
das
das
ganze
Mod
Bild runtergerechnet auf einen Wert.
ja nicht ein Wert, aber eine Reihe von Werten.
Ja, okay. Und die dann
Und
müssen, die müssen aber nicht unbedingt jetzt wirklich das zum Inhalt haben, was auf dem Bild passiert, sondern es kann beispielsweise sein, die Werte, die gleichen sich halt, wenn es ein, wir haben jetzt ein Bild von einem Menschen vor einem weißen Hintergrund und beispielsweise ein Bild von einer Statue vor einem Wolkenmeer oder so. Und dann sind die vom Inhalt her sehr gleich, so sie aussehen und werden dann auch in den Vektoren sozusagen ähnlich angeordnet, aber die Pixel können unter Umständen ganz andere Farbvalues haben und ganz anderes Aspect Ratio und so.
genau, also man weiß nicht genau, was das Modell lernt, aber es lernt auf jeden Fall, die Daten zu komprimieren. Also du kannst immer testen, wie gut dein Encoder ist, wenn dein Decoder auf der anderen Seite dann in der Lage ist, aus diesen paar Werten wieder ein möglichst ähnliches Bild zu rekonstruieren. Weil das ist ja auch ein bisschen die Idee von Sora. Du komprimierst es, dann muss das Modell vorhersagen, wie es weitergeht, und dann wird am Ende wieder aus diesen Werten Pixel Space generiert. Aber VJapper lernt nur den Encoder am Anfang, also der Teil, der das in den Latent Space übersetzt, in diese Arrays. Und das macht er dann auch für den nächsten Frame. Und das Modell im Hintergrund lernt dann aus den Paaren von Latent Space von zukünftigen Frame und jetzigen Frame. So was, und daraus wird der Predictor gelernt, der
Also aus
dann die
vergangenen
Zukunft
Frames und jetzigen Frame, oder?
oder so, ja.
Ja.
Je nachdem, von wo man guckt. Und dann lernt er vorherzusagen, wie die Zukunft aussieht, aber nicht in Pixeln, sondern halt nur in dieser Array-Darstellung, nur im Latent Space.
Und wie kann man dann überprüfen, ob das richtig ist, indem man einfach den nächsten Frame dann wieder reingibt, den es noch gibt, und dann guckt, ob der übereinstimmt mit der Prediction? Oder wie kann man denn dann gucken, ob es richtig ist, was er predicted hat?
Genau, also den Fehler, ob er daneben oder richtig liegt, machst du auch, indem du denselben Decoder nimmst, das zukünftige Frame dekodierst und guckst, ob es übereinstimmt. Also das benutzt du zum Trainieren. Aber im Endeffekt ist relativ irrelevant, was am Ende an Pixeln rauskommt. Das brauchst du gar nicht. Es geht nur darum, dass das Modell in der Lage ist, die Zukunft vorherzusagen in dem Latent Space. Weil dadurch verschwendest du nicht so viel Zeit und Rechenleistung darauf, das Modell zu trainieren, wirklich genau vorherzusagen, wo ist jetzt jeder Pixel, sondern die ganze Rechenleistung und das Training geht darauf, grob halt die Zukunft in einem abstrakten Sinn vorherzusagen. Also konzentriert auf wesentliche Dinge. Ja. Nicht, hat das Auto jetzt exakt pixelgleich dieselben Rücklichter, sondern fährt das Auto gerade die Straße runter und nicht in Schlangenlinien.
Ja, okay, das ist natürlich immer was anderes. Ich frage mich, für welche Benutzungszwecke das dann angedacht ist, also was man da am Ende rauskriegen kann irgendwie mit diesen abstrakten Vektoren. Aber es ist ja schon mal eine interessante Herangehensweise.
Ja, du kriegst halt am Ende ein Modell, was deutlich effizienter darin ist, die Welt zu verstehen und nicht nur Aktivvideos zu generieren. Die haben auch zum Testen nachher einen Decoder da dran gehangen und sich den Pixel Space angeguckt, den das Modell dann generieren würde aus diesen Vektoren. Und das sieht, es ist natürlich nicht Sora-Level, weil viel weniger Rechenleistung. Und die haben dann auch einfach Patches aus Bildern rausgeschnitten und dann die Predictions von dem Modell reingesetzt. Das heißt, das sieht ein bisschen wonky aus. Ich kann dir mal Beispiele zeigen.
Kannst auf Twitter posten. Da können die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, können jetzt die App wechseln, während der Podcast läuft, und auf Twitter nachschauen.
Ja, auf Discord. Ja. So. Aber man merkt, dass das Modell auf jeden Fall gelernt hat, was ungefähr da sein sollte.
Ja.
Und relativ gut vorhersagen kann, was passiert.
Zum Beispiel das, hier ein Schnittbrett, da sieht man so ein Schnittbrett in der Küche, wie jemand da irgendwie sich gerade einen Salat zubereitet. Und dann ist quasi der eigentliche Arbeitsteil dieses Holzschnittbretts ist halt ausgeschnitten mit einer weißen Fläche, sodass man da nicht sieht, was eigentlich das Video ist. Und dann sind eingesetzt wahrscheinlich die Sachen, die das Modell generiert hat. Man sieht halt, in Frame 1 kommt die Hand rein von oben, in Frame 2 wird die Hand sozusagen weitergeführt, wie so ein Stop-Motion-Film, das sieht alles sehr kohärent aus, nimmt sich irgendwie eine Gurke, dann nimmt die Hand die Gurke mit in die Mitte des Schnittbretts, also es sieht halt einfach aus wie so ein Stop-Motion-Ding, und der ist alles vom Aussehen her eigentlich ganz,
ganz genau, kohärent. Der Unterschied zwischen Sora und VJappa ist praktisch, dass VJappa, wenn jemand die Gurke schneidet, korrekt analysieren würde oder zeigen würde, dass die Gurke in Teile auseinandergeht und die Teile dann da liegen. Und Sora würde vielleicht fotorealistisch und wunderschön aussehen. Es sieht total realistisch aus, aber die Person schneidet die Gurke und am Ende ist die Gurke noch ganz. Ja. Weil Sora halt ein bisschen weniger diese World Consistency lernt und sehr viel Rechenleistung darauf verwendet, dass alles möglichst realistisch aussieht. Und VJappa konzentriert sich einzig und allein darauf, die Welt korrekt zu predikten.
Ja, cool. Das heißt, ja, es ist einfach ist so ein bisschen. Du kannst dann einfach einen Decoder hinten dranhängen und dann möglicherweise damit umgehen, und dann, wenn du da 32 mal die Rechenleistung drauf knallst, dann sieht das auch cool aus dann.
Genau. Also, das ist praktisch die Antithese von Meta, von Jan LeCun zu Sora.
Ja.
Wo ist ein bisschen untergegangen, weil es halt nicht so cool aussieht, kann man nicht so schön präsentieren, aber fand ich eigentlich ähnlich beeindruckend.
Ja, dafür sind wir ja da, um auch solche Sachen hier mal ans Licht des Tages zu rücken. Aber jetzt, wo wir gerade noch bei so thematisch noch ein bisschen bei OpenAI sind mit Sora, hast du mitbekommen, was da irgendwie mit ChatGPT jetzt passiert ist von OpenAI? Ja. Da sind ja irgendwie ganz wilde Sachen passiert.
Ja, es gab ein paar Probleme mit Outputs, dass ChatGPT so Unsinn generiert hat.
Aber wirklich auch groben Unsinn. Also wenn ich hier mal vorlesen darf, oder es gab ein paar Leute, die haben das dann gepostet. Zum Beispiel ganz normaler Output, bla bla bla, enjoys coming book of Walt of Debbie and the legendary Sunday Vanguard, enjoy the stages, bla bla bla. Und plötzlich fängt er an, happy listening emoji, happy listening emoji, happy listening emoji, happy listening emoji, und hält sich in so einer Schleife auf, oder Outputs, wo dann so, fängt er an mit einem umgedrehten Fragezeichen, whoops, Fragezeichen, I really apologize if my last response came through as unclear or se siente like it drifted into some nonsensical wording. Und dann ist auf einmal so Spanisch da drin und so ganz viele Emojis, die total gar keinen Sinn ergeben. Also ganz komisches Verhalten.
Ja, das lässt sich aber erklären, da ist jetzt nicht irgendwie was schiefgegangen im Modell, sondern die haben einfach eine von hunderten Optimierungen vorgenommen, wo sie ein bisschen Rechenleistung rauspressen wollten. Im letzten Layer des Modells, wo aus den Wahrscheinlichkeiten dann das Token ausgewählt wird, was als nächstes kommt. Und die haben da irgendwas mies optimiert, irgendein Bug im Code. Und es hing zusammen damit, dass sie neue Inference-Kernels für bestimmte GPUs verwendet haben. Und dann ist da halt einfach Mist rausgekommen. Also da ist jetzt keine Magic hinter, da ist nichts Geheimnisvolles in den Brain des Modells passiert. Das ist einfach
GPG has a stroke.
Programmierfehler.
Ist interessant, dass die nicht irgendwie so einen Test-Layer noch haben, sondern das ja direkt irgendwie rausgeben an die Welt.
Das ist halt das Problem. Manche Fehler, sowas fallen dann erst auf mit genügend Größe. Vielleicht war das Code für die Serverseite, die optimiert zwischen den Clustern. Vielleicht haben die neue GPUs bekommen von AMD oder von irgendwelchen Modellen, die sie vorher noch nicht hatten. Und dann ist da irgendwas durcheinander gekommen. Passiert schon mal. Okay. Wird halt nur gefährlich, wenn man sich irgendwann auf die Modelle verlässt und die in kritischen Bereichen eingesetzt werden.
Ja, und vor allen Dingen, wenn die Fehler, die da existieren, dann auftreten, nicht mehr so offensichtlich Fehler sind. Also da war es jetzt klar, dass da kompletter Bullshit rauskommt, aber es ist ja denkbar, dass da auf den ersten Blick noch sozusagen kohärente Sätze bei rauskommen, die total irgendwie Sinn ergeben, aber die inhaltlich halt nichts mehr mit dem eigentlichen Weltmodell zu tun haben. Und das ist dann natürlich die viel schwierigere Variante, wenn erst im zweiten Blick irgendwie auf inhaltlicher Ebene dann auffällt, dass das Bullshit ist, das da rauskommt. Das muss man halt so ein bisschen noch mit beachten. Das war jetzt ein lustiger Fehler, kann man direkt irgendwie sehen, wenn der halt die Emojis zuknallt, aber das kann ja auch anders gehen.
Ja, aber gut, das kann bei Language Models immer passieren, zumindest noch.
Ja.
Okay. Dann ein Paper, was ich gesehen habe, worüber ich reden wollte. Chain of Thought Reasoning without Prompting. Also Recap Chain of Thought war ja, wenn du dem Modell erst sagst, mach das und das und überleg dir das nochmal, dass du ihm praktisch in einzelnen Anweisungen so durch das Problem leitest.
Ja.
Und dadurch, dass es mehr Tokens generiert und die Steps einzeln macht, ist die Performance deutlich besser. Und in dem Paper, ich weiß gar nicht, von wem genau das war, das von irgendeiner Uni war. Ah, von Google DeepMind natürlich.
Natürlich.
Da haben die, statt das über Prompts zu lösen, haben die einfach, was ich auch gerade erklärt habe mit dem Token Selection am Ende, haben die sich angeguckt, was sind mögliche nächste Tokens bei der Antwort. Also wenn das Modell gerade anfängt zu antworten. Und haben dann bewusst gesagt, nee, wir nehmen jetzt nicht das Token, was direkt die Antwort gibt. Angenommen, du hast eine Rechenaufgabe und das erste Token, was es generieren will, ist schon eine Zahl. Dann sagt man, nee. Und nimmt stattdessen ein Token, was anfängt mit I oder sowas. Damit das Modell praktisch geforst ist, erstmal ein bisschen zu schreiben und zu erklären und zu reason.
Und dass
man das nicht über Prompts machen muss. Das heißt, du als Nutzer musst gar nichts machen, sondern im Hintergrund werden einfach Token selected, die die Antwort länger machen.
Die Antwort sozusagen in noch mehr Kontext rücken. Ich glaube, darauf läuft es hinaus, ne? Dass da nicht einfach steht, was 2 plus 2 und der Output ist dann 5, weil es halt Bullshit ist, weil er hat irgendwie gelernt, da kommt meistens eine Zahl raus, sondern du sagst halt 2 plus 2 und dann soll der nächste Token sein, wenn der nächste Mann 2 und dann geht es weiter, die Zahlen 2 plus 2 addiert dann und dann wird er sozusagen, erstellt er sich ja selber Kontext immer für den nächsten Token auch noch. Ne? Dann kommt die Erklärung, wenn man die Zahlen 2 plus 2 addiert, muss man Folgendes denken und zwar, du hast 2 Objekte davon und guckst dir an, dass da 2 Objekte daneben stehen, da hat man insgesamt 4 und deswegen ist die Antwort davon dann 2 plus 2, 4 und dann ist der Output auch besser.
Ja, es ist nicht so trivial, wie du die Tokens wählst und wie du guckst, dass es in die richtige Richtung geht, aber das lässt sich machen und das hilft auch deutlich bei der Performance.
Ja, cool. Das ist, also das ist tatsächlich ein easy fix.
Ja.
Easy und tricky
fix. Wir haben doch noch ein paar Sachen und wir haben so lange jetzt am Anfang geredet. Ja. Egal, weiter. Mistral Next, hast du davon gehört?
Nee, Mistral Next ist ja von dieser französischen Firma, kennt man ja irgendwie Mistral.
Genau.
Machen ja eine gute LLM, die Open Source ist auch, habe ich es richtig im Kopf?
Genau, deren 7 Milliarden Parameter Modell war Open Source, dann deren Mixture of Experts Modell 8 mal 7 Milliarden war auch Open Source, dann kam Mistral Medium, das war nicht Open Source, war aber fast GPT-4 Level und eine frühere Version davon wurde geleakt. Und jetzt kommt Mistral Next, vielleicht anderer Name Mistral Big. Das ist noch nicht verfügbar, aber das ist in der LLM-Arena aufgetaucht, über die wir mal gesprochen haben.
Ja.
Das heißt, Mistral ist das gerade am Testen in der Öffentlichkeit. Und das performt auch auf GPT-4-Level und ist extrem gut. Vielleicht sogar besser als GPT-4. Wir werden sehen, wenn die Ergebnisse da sind. Aber Also ich weiß nicht, ob sie es Open Source machen. Ich meine, sie haben Mistral Medium nicht Open Source gemacht. Warum sollten sie ein noch größeres Modell Open Source machen? Ja. Aber wenn, wäre natürlich sehr cool.
Was erwarten wir denn hier? Wo haben wir es denn? Mistral Medium ist es aber nicht, ne? In den Leaserboard-Listen?
Nee, Mistral Medium war das vorherige Modell.
Also dann findet man alles auf dieser LLM-Arena gar nicht gerade?
Genau, wenn du auf Arena Side-by-Side gehst, dann kannst du das da auswählen.
Ja.
Und in Arena Battle wird es auch schon verwendet. Aber das Leaderboard wird halt nicht regelmäßig geupdatet. Das dauert immer, ich glaube, wöchentlich oder so. Also heute oder morgen sollte ein Update kommen und vielleicht sehen wir dann Mistral Next on top.
Das wäre natürlich interessant. Mistral ja. Next. Aber man kann es also schon verwenden. Sonst könnte man das ja noch nicht hier in der Arena
angeprompten. Ja, du kannst das testen. Ja.
Gibt es auch eine offizielle Website von denen? Warte mal, Mistral Next, wo ist das?
Mistral hat eine Website, aber ich glaube, auf der Website schreiben die noch nicht zu dem Modell. Die haben das nur Zusammenarbeit mit dem Leaderboard da angeboten zum Testen.
Ach, die machen das wollen wirklich im zusammen, ach so, krass. Dass das exklusiv sozusagen auf dieser Arena-Seite zu finden ist.
Ja, das ist auch die beste Art, um zu gucken, wie gut dein Modell wirklich ist. Also Benchmarks sind ja immer ein bisschen tricky. Aber wirklich, wenn Leute das testen und mit anderen Modellen vergleichen, kriegst du besseres Feedback.
Ja. Ja, nee, das ist ja interessant, das mal zu sehen. Eine europäische Firma, die ein gutes Language Model anbietet, wäre auch cool.
Ja. Also Open Source sind die auf jeden Fall führend. Dann, das war richtig spannend, hast du Grok gesehen? Nicht Grok mit
ja, K am Ende? Ja, da möchte ich dich fragen. Nein, das ist irgendwie eine Hardware-Company, ne? Oder beziehungsweise es ist irgendwie eine Karte. Und ich habe gedacht erst, da wird über Grok geredet, das Modell von Elon Musk und XAI, aber das ist ja was ganz anderes, weil es mit Q hinten geschrieben wird.
Genau, Grok mit Q am Ende. Das ist eine Firma, die arbeitet seit ein paar Jahren an KI-spezifischer Hardware. Language Processing Units, LPUs, und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr breite Memory-Busse haben mit sehr hohen Geschwindigkeiten, und das bedeutet, die können unfassbar schnell Tokens generieren, und zwar sehr, sehr schnell, so 10-mal schneller als GPUs.
Ist das auf dieser Webseite? Da kann man,
ja, du kannst kann das da testen. Demon? Ja, du kannst auf die Website gehen und dann Prompt reinschreiben. Wahrscheinlich bist du dann erstmal in der Queue. Aber wenn du durchkommst, dann generiert das hunderte Tokens pro Sekunde.
Ich bin gespannt.
Das ist komplett absurd.
Okay, ja, das rattert quasi so durch, dass du quasi kaum noch irgendwie sehen kannst, wie schnell
also das dagegen geht. Wirkt GPT-4 wie Schnecke. Und selbst andere Anbieter können, was Geschwindigkeit angeht, dann nicht mithalten.
Krass, 535 Tokens pro Sekunde hat er hier gerade generiert.
Ja, also üblich sind so 50, 60.
Boah.
Wenn du es lokal bei dir laufen lässt, bist du froh, wenn du so 20, 30 bekommst. Und wenn du es auf CPU laufen lässt, bist du froh, wenn du 10 bekommst.
Und das ist jetzt aber, die haben halt einfach jetzt eine Karte gebaut, die sozusagen auf diese Transformer-Architektur so ausgerichtet ist, dass die da sehr effizient drauf laufen.
Genau. Die Karten an sich sind hierarchisch angeordnet, das heißt, du hast Chips, die sind dann verbunden miteinander in einem Rack und die werden dann in Servern zusammengeschaltet. Und das Besondere ist, dass jede Karte an sich nur sehr wenig Speicher hat, aber dafür sehr schnellen. Und das führt dazu, dass du, um so ein Modell laufen zu lassen, hunderte dieser Karten brauchst. Ja. Aber wenn du hunderte davon hast, dann kannst du das Modell sehr, sehr, sehr schnell laufen lassen.
Okay, I see.
Das heißt, du hast am Anfang ein hohes Investment, weil du viel Hardware brauchst, aber dann lohnt es sich.
Ist das denn, also das haben wir jetzt sozusagen auf der Output-Seite gesehen, hat das auch irgendwelche Vorteile fürs Training?
Nein, die Karten sind komplett nutzlos zum Trainieren. Ach. Das ist der Nachteil.
Ja, okay, I see.
Also du opferst praktisch die allgemeine Nützlichkeit dafür, dass du sehr hohe Geschwindigkeiten bei der Interferenz hast.
Aber dafür können ja dann die Firmen eben so Infrastruktur bauen, dass die eben diese Karten für die Endbenutzung der Modelle anbieten und dann die anderen, die großen H100 und A100-Karten benutzen zum Training, sodass das besser irgendwie getrennt ist, ja, und die nicht irgendwie ihre Hardware splitten müssen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig irgendwelche Modelle zu trainieren.
Also die Zahlen, die aufgetaucht sind, waren 20.000 Dollar pro Karte und du brauchst Hunderte, um ein einziges Modell laufen zu lassen. Das heißt, du zahlst Millionen an Dollar, um ein einziges Modell laufen zu lassen. Aber ich glaube, der Dollarbetrag kann nicht ganz stimmen. Oder zumindest nicht der Produktionspreis, weil die Firma selbst nutzt ja ihre Karten auch, um API anzubieten. Also du kannst Language Models bei denen laufen lassen. Und wenn man sich deren Preise anguckt, die sind mit die günstigsten auf dem Markt bei Preis per Token. Das heißt, vielleicht verkaufen die Karten für 20.000, aber wenn du die Karten selbst verwendest und die Kosten der Produktion nur 1.000, dann hast du natürlich deutlich höhere Gewinnspanne. Die haben auch angekündigt, dass sie bis zu 1 Million dieser Karten also nächstes Jahr haben werden. Okay. Das wäre, wenn die das wirklich scalen können und der Preis von den Karten fällt und vielleicht jede Karte noch ein bisschen mehr Memory bekommt, dann könnte das sehr nützlich werden.
Ja, das zeugt ja auch davon, dass die jetzt nicht besonders irgendwie schwierig herzustellen sind, ne, wenn die da jetzt schon am Anfang solche Nummern, solche Stückzahlen hinkriegen.
Ja, es war auch mutig. Also die müssen ja recht früh schon committed haben zu der Architektur. Stell dir vor, jetzt letztes Jahr käme auf einmal ein neues Modell raus mit einer anderen Architektur, was nicht mehr auf diesen Chips läuft. Wie viel Zeit und Geld die dann gewastet hätten.
Ja, stimmt. Wenn es keine
Transformer mehr gäbe. Aber es hat sich gelohnt. Ja, kommen genau zur richtigen Zeit auf den Markt.
Noch, man weiß ja nicht, was GPT-5 wird. Ich meine, wir können immer noch diese Transition hinkriegen.
Ich glaube, sie kommen sogar zu der absolut perfekten Zeit auf den Markt, weil das genau die Geschwindigkeiten sind, die du für Agents brauchst. Und das führt mich zu meinem nächsten Thema. Wir haben ja aktuell sehr viele Paper mit so OS-Agent und irgendwelchen Architekturen rund um Language Models, wo Language Models deinen Computer oder dein Handy steuern. Und die benötigen alle sehr viele Tokens, also Language Models geben sich selbst Feedback, reden miteinander, speichern irgendwas ab, rufen was ab und all das benötigt sehr viel Tokens, sehr viel Generation, sehr viel Zeit. Und wenn du sowas wie Grok hast, was das Ganze beschleunigt, werden Agents auf einmal deutlich nützlicher, weil du nicht halt 5 Minuten auf jeden Mausklick wartest, während das Modell im Hintergrund überlegt, was es als nächstes macht.
Aber dann kannst du ja niemals so eine Karte irgendwie bei dir lokal laufen lassen, oder? Das läuft dann ja alles irgendwie über Connectivity in die Cloud.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, ich warte immer noch auf den Google Assistant Gemini Update zu den Agents.
Es gibt einige Gerüchte. Also einmal natürlich OpenAI arbeitet an Agents, ChatGPT 4.5 könnte in die Richtung gehen, OpenAI arbeitet auch an einem Web-Agent, Websuche, dann kenne ich persönlich 1-2 Leute, die an Agents arbeiten und an Architekturen, die das Gehirn so ein bisschen simulieren und intern kommunizieren. Dann kam gestern raus, dass Magic, eine Firma, die auch an Long-Context-Modellen arbeitet und vor kurzem ein sehr großes Investment bekommen hat, dass die einen Durchbruch hatten bei so Reasoning-Tasks mit Modellen. Und Open Interpreter, das ist ein Open-Source-Projekt, was auch sich mit Code-Execution durch Language Models lokal auf deinem Rechner beschäftigt. Mit denen habe ich auch gestern auf Twitter geredet. Die arbeiten wohl auch an Updates, was es möglich macht, dass das Modell noch mehr lokal auf deinem Rechner steuern kann. Und es kam gestern ein Paper von Alibaba zu Android Agents, wo Modelle praktisch dein Android-Handy steuern können.
Das Alibaba aus China?
Ja.
Gut, das weiß ich, ob ich das testen würde.
Na gut.
Ja, aber es geht ja in die richtige Richtung. Das ist so das, was man daraus lesen kann. Die Leute beschäftigen sich damit.
Microsoft arbeitet auch daran. Also alle arbeiten an Agents. Und wir sind auch, ich würde sagen, spätestens wenn GPT 4.5 rauskommt, wird es richtig losgehen mit Agents.
Nur von Apple hört man nichts in dem Zuge. Das ist immer ein bisschen komisch. Weil alle ihre, die Hardwarefirmen, so wie Google mit Android da was machen kann, Microsoft mit Windows, aber Apple.
Ja, wobei Apple hat auch diese Woche ein Paper rausgebracht, wo es darum geht, wie man den Output von Modellen beschleunigen kann und optimieren kann. Also die arbeiten auch im Hintergrund mit Hochdruck daran, die Modelle effizienter zu machen. Es macht auch Sinn, dass Apple das Open Source macht, weil niemand profitiert ja so viel davon wie Apple, wenn die Open Source Community insgesamt besser darin wird, Modelle zu optimieren. Apple will ja wahrscheinlich Modelle als Service anbieten, entweder bezahlt oder kostenlos für alle iPhone-Nutzer. Und Apple spart ja unheimlich viel Geld, wenn Leute mehr Wege finden, das effizienter laufen zu lassen.
Ja, okay. Das ist natürlich ein Argument.
Okay, und dann gehen wir nochmal zurück zu Google, weil Google hat nach Gemini 1.5 Pro gestern nochmal neue Modelle rausgebracht. Hast du das mitbekommen?
Google on Fire, ja, Gemma. Das konnte man ja kaum irgendwie übersehen. Da war mein Timeline wirklich voll mit dem Gerät.
Ja, die haben ein bisschen gespammt. Und es ist Open Source. Also Google oder DeepMind ist back in the business.
Und auch mega gut. Also auch wieder, ist ja auch klar, ist das neueste Modell irgendwie.
Ja.
Wo waren hier die ganzen Benchmarks? Warte mal, ich habe gesehen, es outperformt irgendwie die meisten.
Ja, in ihrer Größenklasse fast alles. Wobei die ersten Tester jetzt sagen, in der realen Welt ist Gemma 7 Milliarden Parameter nicht unbedingt besser als Mistral 7 Milliarden Parameter. Die sind sehr vergleichbar.
Mhm.
Also kein klarer Gewinner. Aber was ich mich gefragt habe, Gemma kam in zwei Größen. Einmal, wie gesagt, 7 Milliarden Parameter. Das ist so die Standardgröße für Open-Source-Modelle.
Ja, und 2 Milliarden.
Und 2 Milliarden. Da habe ich mich gefragt, warum 2 Milliarden? Weil Gemini Nano ist ja praktisch genau diese Größenordnung. Warum hat man nicht einfach Gemini Nano dann Open-Source gemacht?
Ja, wahrscheinlich, weil die das sozusagen trennen wollten, was Open Source und was Closed Source ist. Ich nehme an, also weißt du was Genaueres zu der Architektur von Gemma? Weil ich kann mir vorstellen, also erstmal die Frage, weißt du was Genaueres zu der Architektur von Gemma?
Ja, klar, ist Open Source. Die Architektur können wir uns bis aufs Kleinste angucken.
Ja, ja, aber ist es Mixture of Experts oder ist es auch so ein multimodales Ding? Weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht haben die da...
Nein, es ist Purtext.
Purtext, ja, und das wird wahrscheinlich der Unterschied sein, weil Gemini ist ja sozusagen nativ multimodal trainiert worden, was jetzt ja, das, soweit ich weiß, noch keine andere großes Language-Modell gemacht hat. Ne? Dieses ganz klassisch von vornherein im Training multimodal, nicht Mixed of Experts, wie GPT-4 das ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Grund ist, weshalb die das Closed Source halten wollen und Gemma einfach als Standard-Language-Modell, so das kennt man, das kann man auch Open Source machen.
Ja, maybe.
Das wäre jetzt so mein Hot Take.
Und einer der Hauptgründe, warum Gemma so gut ist, ist, dass Google richtig Rechenleistung investiert hat und Gemma auf 6 Billionen Tokens trainiert wurde. Das heißt, das sind fast 1000 Tokens pro Parameter in dem großen Gemma-Model.
Das ist
viel.
Ja, was ist das? Hat man auch andere Zahlen zu, sag ich beispielsweise, Sachen von Mistral, auf wie viele Tokens die trainiert haben?
Also, es gibt ja dieses, wer ist das? Chinchilla-Paper mit Chinchillas Law. Was ist das optimale Verhältnis aus Trainingsgröße, also aus Modellgröße und Trainingsdatenset?
Ja.
Und normalerweise sagt man, wenn du Rechenleistung sparen willst, solltest du so 100 Tokens pro Parameter verwenden. Das ist um den Faktor 10 mehr.
Ah,
das
ja.
heißt, Google hat hier extra ineffizient trainiert. Also wäre effizienter gewesen, ein größeres Modell auf weniger Tokens zu trainieren. Aber dadurch, dass sie es ineffizient trainiert haben, kriegen wir jetzt ein besseres Modell bei kleinerer Größe für zu Hause.
Das heißt sozusagen, die Rechenleistung, die man im Vorhinein im Trainingsprozess mehr investiert hat, die spart man sich dann beim Laufen lassen des Modells im Nachhinein, so nach dem Motto.
Genau, ja. Mistral funktioniert ähnlich. Mistral hat auch mehr Tokens genommen, als sinnvoll wäre. Und deswegen ist das Open-Source-Modell so gut. Aber Google hat nochmal deutlich mehr. Also 6 Billionen Tokens ist ein extrem großes Trainingsdatenset.
Ja, vor allen Dingen auch Billionen in deutschen Worten. Also nicht Billion, ja, sondern Billionen, also 1000 Milliarden.
Ja. Im Englischen Trillion.
Brutal. Brutal. Und hast du damit schon ein bisschen rumexperimentiert? Als
ich habe Zugang bekommen, ich konnte mir das runterladen. Das Problem ist, es gibt noch keine quantisierte Version, also nur die Version mit 16 Bit pro Parameter. Und das ist ein bisschen groß für meinen Rechner.
Ja, okay. Das würde mich mal interessieren, was du damit dann, was man damit so lokal irgendwie für Schabernack treiben kann. Aber
ja, also wenn das ein bisschen geschrumpft wurde, werde ich das auf jeden Fall mal testen und mit Mistral vergleichen. Da bin ich gespannt, wie das performt. Gab es sonst noch irgendwas zu
Gamer, was interessant Google Reddit war? Deal, 60 Millionen per Jahr haben wir noch auf der Liste stehen. Habe ich nicht mitbekommen.
Ja.
Was da passiert?
Google, also Reddit will jetzt public gehen und kurz vorher haben sie angekündigt, dass sie einen Deal gemacht haben mit einem KI-Anbieter, um ihre Daten, also Reddit-Daten, Textdaten zu verkaufen für Training für 60 Millionen. Mhm. Und heute kam raus, dass der Kunde Google ist. Ach, das heißt, Google wird Reddit nutzen für Training.
Und das war bislang nicht möglich? Aus sozusagen Terms of Service Gründen? Oder ich hätte jetzt gedacht, dass so Reddit-Posts, Foren-Posts schon lange irgendwie zum Trainieren benutzt werden.
Ich glaube auch, dass die schon vorher zum Training verwendet wurden. Ich weiß, dass Reddit zwischenzeitlich mal ihre Terms of Service angepasst haben, dass man die Daten nicht mehr für Training verwenden darf. Kann sein, dass OpenAI danach gesagt hat, okay, machen wir nicht mehr. Oder OpenAI hat gesagt, scheißen wir drauf. Keine Ahnung.
Kann mir keiner nachweisen.
Du kannst als Firma natürlich auch ein bisschen was dagegen tun, dass es schwieriger wird, deine Daten für Training zu verwenden. Mhm. Also, und wenn Google jetzt den Exklusivdeal hat, wird Google wahrscheinlich doch mal doppelt darauf achten, dass sie die Einzigen sind, die Daten verwenden.
Ja.
Aber du kannst natürlich nie sicher gehen.
Ja. Aber es ist auch interessant, weil Reddit ist ja auch so irgendwie eine Riesenquelle an Textinfos zu allen möglichen.
Ja, also, und vor allen Dingen sehr aktuell.
Ja.
Also selbst wenn du es nicht für Training direkt verwendest, kannst du es ja trotzdem für so Retrieval Augmented Generation verwenden, ähnlich wie Perplexity, wo du dann dem Modell aktuelle Reddit-Posts gibst als Kontext.
Ja.
Das ist ja auch schon nützlich.
Interessant. So Reddit, also Google hat jetzt mittlerweile für ihre Modelle wirklich gute, richtig gute Trainings- oder einfach nur Datenquellen mit Reddit dann. Google hat ja sowieso YouTube. Und auch ja. Google hat im Prinzip die Google-Suche. Also das ist die Firma, die haut jetzt langsam richtig auf die Kacke sozusagen.
Ja, und umgekehrt. YouTube wird ja auch KI integrieren und nutzen. Oder ist schon passiert.
Ja.
Google hat Tempo angezogen. Apropos, mir ist noch eingefallen, Gemma hat auch ein auffallend großes Vokabular. Also die Anzahl an Tokens, mit denen Gemma arbeitet, ist sehr groß. Ich glaube, über 200.000 Tokens.
Ist wahrscheinlich eine Folge davon, dass im Trainingsprozess so viel Tokens verwendet wurden, oder?
Nein, du wählst das Vokabular vorher aus, bevor du Training startest.
Ach so.
Und das hängt dann vom Tokenizer ab. Ist ein bisschen komisch, weil die haben sehr viel so Special Tokens für Start of Turn, End of Turn, User, Model, für alles Mögliche. Und sie machen einige Dinge, die anders sind als zum Beispiel GPT-4 und so. Bei GPT, also bei OpenAI im Allgemeinen, werden zum Beispiel Zahlen so kodiert, dass 1 ein eigenes Token hat, 2 hat ein eigenes Token, aber auch 12 hat ein eigenes Token und alle dreistellige Zahlen haben eigene Tokens.
Ja.
Und erst wenn du zu vierstelligen Zahlen gehst, werden die zusammengesetzt. Gemma zum Beispiel hat nur für die einzelnen Ziffern Tokens.
Also 1, also 0 bis 9 sozusagen.
Ja, aber gleichzeitig bei anderen Sachen hat es dann total viele Tokens für andere Sprachen wahrscheinlich, für andere Schriftsätze. Das hat wahrscheinlich ein eigenes Token für Ö und Variationen von Ö. Mhm. Ich weiß nicht, wie du sonst auf so viele Tokens kommst.
Ja. Muss man mal nur ausprobieren, wie das sich anders verhält bei so beispielsweise Rechenaufgaben und so. anderen Sprachen. Also, ich meine, was mich interessieren würde, ist, ob Gamma auch dieses Problem hat, dass es in anderen Sprachen so abstinkt im Vergleich zu Englisch, was halt bei Gemini leider so ein bisschen der Fall ist.
Ich glaube, es ist relativ gut, also deutlich besser in Math Encoding, aber zu Multimodal sehe ich gar keine Benchmarks, oder?
Hätte ich jetzt vor allem Multilanguage.
Ja, wäre interessant. Ja. Multilingual hier.
Wird dann, können wir nächste Woche ausgiebig testen.
Ja, dieses ganze Tokenization ist sowieso sehr spannend. Da kann sehr viel schief gehen oder richtig laufen. Viele Probleme von Transformern hängen da. Zum Beispiel, warum die Schwierigkeiten haben, so Buchstaben zu zählen, ja. Wörter mit bestimmten Anfangsbuchstaben zu finden, das alles Tokenization.
Das muss man auch sehen, die Entwicklung ist ja auch gerade erst total am Anfang. Also wann ist GPT 3.5 irgendwie groß auf die Bühne gekommen? Vor 2 Jahren?
Ja.
Das ist jetzt, seit 2 Jahren beschäftigt sich im Prinzip erst die ganze Welt, die ganze Wirtschaft mit KI. Und jetzt denk mal zurück, vor die ersten 2 Jahre beispielsweise der Handy-Technik-Geschichte, was da passiert ist und was dann da noch im weiteren Verlauf über die nächsten Jahre an geilen Entwicklungen kam. Also ich nehme an, wir sind hier noch sehr, sehr irgendwie am Anfang von KI-Entwicklung.
Ja. Es wird auf jeden Fall dieses Jahr verrückt. Also dieses Jahr Agents und Video, 3D und so, da kommt noch sehr viel auf uns zu.
AGI.
Oh, es gab noch einen Deal. Hast du mitbekommen? Diese Match.org, also die Firma, die hinter den ganzen Dating-Apps steht, hat einen Deal mit OpenAI gemacht.
Die Firma so wie von Tinder und so. Also diese
genau,
Apps.
Tinder, wie heißen die anderen? Wie sie alle heißen, die gehören auf jeden Fall alle zum selben Konzern und die haben jetzt einen Deal mit OpenAI, wahrscheinlich um einmal Trainingsdaten wahrscheinlich um ChatGPT zu integrieren.
Ja, um wahrscheinlich einfach Personen zu simulieren, um die Leute bei Stange zu halten, wenn du keine Matches bekommst, damit kriegst du halt einfach einen Artificial Match reingedrückt mit irgendeiner Person, die dann mit dir kurz schreibt und am Ende dann aber sagt, nee, doch, kein Bock und wieder dich endmatcht, wahrscheinlich da zu hinauslaufen.
Ja, ach und noch ein Deal. Grok bzw. Twitter bzw. X ist in Gesprächen mit Midjourney, dieser Text-to-Image-Website-Team, dass die praktisch Midjourney in Grok integrieren, ähnlich wie das mit DALL-E 3 und ChatGPT ist. Das wäre wahrscheinlich einer der wenigen Gründe, dann Grok zu benutzen. Weil Midjourney ist schon sehr gut.
Grok ist doch, musst du doch für bezahlen mit deinem, du kriegst, wenn du X abonnierst, also dieses Twitter Blue. Dann kriegst du erst Zugriff auf Grok.
Lieber sterbe ich.
Da habe ich aber gar keinen Bock drauf, du.
Nee, ich auch nicht.
Yes.
Na gut, und die Zeit ist um, aber eine Meldung habe ich noch. Das habe ich auch heute erst gesehen. Und das klingt richtig spannend. Ein britischer Konzern, Forge Masters, hat einen Weg gefunden, wie man diese modularen Nuklearreaktor, ist nicht Fusion. Aber es gibt so neue modulare Reaktoren, die sind eigentlich ziemlich cool. Die sind recht günstig, klein, sehr lokal einsetzbar, je nachdem, wo du Strom brauchst, und effizient. Und die haben ein Problem, die brauchen ein Gehäuse, das mehrfach verschweißt werden muss gegen die Strahlung, damit das sicher ist. Und das Schweißen dauert normalerweise ein ganzes Jahr. Also diese Reaktoren zu bauen, dauert ein Jahr, einfach weil die so viel halt schweißen müssen.
Yeah.
Und dieser britische Konzern hat einen Weg gefunden, mit einem Elektronenlaser in einem Vakuum diese Dinger in einem einzigen Tag zu verschweißen. Deutlich günstiger, offensichtlich deutlich schneller. Und vor allen Dingen qualitativ auch bessere Arbeit, also du hast keine Fehler, es ist perfekt zugeschweißt, musst dir keine Sorgen machen, dass da irgendwas liegt. Und das ist ja schon ein großer Unterschied, also statt ein Jahr lang auf die Reaktoren zu warten, kriegst du jetzt nach einem Tag.
Um 365 Prozent, perfekt, um Faktor 365 Effizienz gesteigert. Ja.
Ja, und das sind ja auch Kostenunterschiede, also einer der größten Probleme von Nuklearreaktoren ist ja, dass die Kosten bisher zu hoch waren und Solar einfach günstiger war. Aber wenn das die Kosten auch entsprechend senkt und der Preis dadurch sinkt, das ist ja eigentlich super.
Hat man
also da
weiterhin
kann man ja nur hoffen.
So eine Grundlastversorgung mit solchen Reaktoren.
Ja, also ich bin mal gespannt, wie das in Großbritannien dann in ein paar Monaten aussieht, ob die dann einen Haufen Nuklearreaktoren
Fission.
haben.
Was ist denn das deutsche Wort für? Es gibt ja Fusion and Fission in Englisch und im Deutschen heißt es Fusion und Spaltung?
Spaltung,
Spaltung, Kernspaltungsreaktor.
Ja.
Ja.
Okay. So, dann haben wir ein bisschen überzogen, aber es waren ja auch spannende Themen.
Ist ja
also
viel passiert die Woche.
Manche wie Zora oder so hätte man bestimmt sogar noch länger reden können, aber nächste Woche geht's weiter. Ich habe auch das Gefühl, kleiner Spoiler, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, also morgen, ich glaube, morgen passiert noch was.
Also heute, ne? Also für die Leute, die zuhören. Wenn heute irgendwas passiert sein sollte, was wir nicht in der Folge besprochen haben, schreibt gerne Max auf Twitter an. Dann wird er sich damit beschäftigen, auf jeden Fall.
Ja, das will ich auch so. Also vielleicht
versuch
kommt ja morgen...
Versuch dir gerade Impressions zu sammeln, hallo.
Ich glaube, morgen vielleicht Llama 3 oder ChatGPT 4.5. OpenAI muss
Prediction.
Man nachsehen.
Prediction.
Ja, also wenn die Folge rauskommt, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ich recht hatte.
Yes.
Aber wahrscheinlich habe ich sowieso recht, weil jeden Tag kommt was raus.
Das ist richtig, ja. Und es ist immer genau dann, wenn wir gerade die Folge aufgenommen haben. Dann ist ganz schlimm.
Das stimmt. Okay, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.